schauen, ob PowerPoint klappt. Also, wir haben im Film gesehen, bei der neuen Kampagne, die ich mache, was wäre, wenn du aufs Ganze gehst. Und aufs Ganze gehen kann man ja auf ganz verschiedene Art und Weise. Man hat es am Anfang des Films gesehen, da ist jemand aus einem Flug rausgekumpelt, hat viel riskiert, jemand anderer ist auf Pfähl balanciert. Es gibt ganz verschiedene Formen, um aufs Ganze zu gehen. Und wir kennen aus der Bibel ganz viele Leute, die aufs Ganze gegangen sind, und heute schauen wir jemanden miteinander besonders an. Du kannst gerne die erste Mal durchlaufen lassen, wenn es kommt. Das habe ich nämlich schon gesagt. Genau, das sind die Beispiele, die ich noch mal erwähnen möchte. Aber wir kommen zu einer Person aus der Bibel, die aufs Ganze gegangen ist. Könnt ihr mir helfen, die verteilen? Danke vielmals. Ich habe gedacht, als Unterstützung und als Hilfe für euch kommen wir jetzt so ein Kärtchen und einen Kugelschreiber rüber und dann seht ihr, dass es heute am Nachmittag um die Esther geht. Und vielleicht wird sich das eine oder das andere etwas notieren. Es ist aber kein Zwang, es soll auch einfach eine Erinnerung sein an den Nachmittag, an das, was wir von der Esther lernen können, wenn es darum geht, aufs Ganze zu gehen. Und bitte nehmt mir es nicht übel, ich habe es ein bisschen falsch kopiert, aber ich hoffe, das stört euch nicht weiter. Draufschreiben kann man gleich. Esther ist eine von diesen Personen, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und dort Vollgas gegeben hat für Gott. Aber bevor wir da näher darauf eingehen, werden wir jetzt gerade einen kurzen Einstieg sehen, ein Videoclip, damit wir so richtige Geschichte von Esther eintauchen können.
Im 5. Jahrhundert vor Christus erstreckte sich das Perserreich von Indien bis Äthiopien. Xerxes war König, herrschte über das riesige Reich und liebte es, Feste zu feiern. Wirklich rauschende Feste. Er war ein richtiger Partykönig. In seinem dritten Regierungsjahr lud er aus allen seinen Provinzen Würdenträger, Beamte und die Adligen ein. Er stellte bei diesem Fest seine Macht und Reichtum zur Schau. Auf dem Höhepunkt der Feier wollte er seinen Gästen natürlich auch zeigen, wie schön seine Frau, die Königin Vasti, sei. Doch dieser hatte keine Lust, zu den Angetrunkenen zu gehen und widersetzte sich dem Befehl des Königs. König Xerxes wurde über ihr Verhalten so zornig, dass er sie als Königin verstieß. Sie durfte nie wieder in seine Nähe kommen. So hatte der König nun keine Königin mehr. Also ging es auf die Suche nach einer neuen Frau. Aus seinem gesamten Reich holten sie nun die hübschesten und wunderschönsten Frauen zusammen. Sprich, ein Topmodel-Casting. So kam auch Esther, die als Pflegetochter bei Mordechai lebte, an den Hof des Königs. Sie gehörten zu den Juden, deren Vorfahren als Gefangene nach Babylon verschleppt worden waren. Jede der Frauen wurde ein Jahr lang mit duftenden Ölen in einer Art Beauty-Farm gehegt und gepflegt, bevor sie zum König Xerxes durften. Als endlich Esther vor ihm stand, gefiel dem König diese Frau so sehr, dass er sie zur Königin machte. Und natürlich musste das gefeiert werden. Dass Esther eine Jüdin war, verriet sie jedoch nicht.
Also die schöne junge Frau, die Esther, ein hübsches Gesicht hat sie gehabt, wohl geformt ist sie gewesen, so wird sie beschrieben in der Bibel. Sie ist als Waisenkind bei ihrem Cousin Mordechai aufgewachsen. Und schließlich ist sie eben bei dieser Queen Persien-Wahl zur Königin gewählt worden, an der Stelle der Vasti. Ihr Leben am Hof des Königs wird aber an einem Tag massiv gestört und durcheinandergebracht, wo sie nämlich davon gehört, erfahrt, dass der Mordechai trauert. Dass er in Trauergewänder gekleidet ist, dass er vor einem Palasttor prieget. Und dann hat sie auch den Grund für das erfahren. Der Haman, nämlich der zweithöchste Mann im Persischen Reich, der zweite nach dem König, hat alles daran gesetzt, den Mordechai und somit das ganze Volk der Juden zu vernichten. Und zwar einfach darum, weil der eingebildete Volk das Gefühl hatte, alle müssten sich vor ihm verneigen und ihn schön grüßen und Ehrerbietung bringen. Aber der Mordechai hat das nicht gemacht, weil er sich einzig vor Gott dem Jahwe Gott verneigt. Und das hat natürlich den Hass vom Haman gerade noch mehr geschürt. Und jetzt in dieser Situation schauen wir, was passiert ist, weil jetzt geht es der Esther so richtig ans Eingemachte. Und wir lesen miteinander den Text, vielleicht könnt ihr mitlesen, aus der Esther 4, Verse 4 bis 16. Als ihre Dienerinnen und Eunuchen zu Königin Esther kamen und ihr von Mordechai erzählten, war sie sehr beunruhigt. Sie schickte ihm Kleidung, die er anstelle seines Trauergewandes anlegen sollte. Doch er nahm sie nicht an. Daraufhin sandte Esther nach Hattach, einem der Eunuchen des Königs, der zu ihrem persönlichen Diener ernannt worden war. Sie trug ihm auf, Mordechai zu fragen, was ihm Kummer machte und warum er Trauer trug. Hattach ging hinaus zu Mordechai auf den Marktplatz vor dem Palasttor. Mordechai erzählte ihm die ganze Geschichte und sagte ihm auch, wie viel Geld Haman der königlichen Schatzkammer für die Vernichtung der Juden versprochen hatte. Auch gab er Hattach eine Abschrift des Erlasses, der in Susa verkündet worden war und der die Ermordung der Juden anordnete. Hattach sollte ihn Esther zeigen und ihr alles berichten. Er sollte sie auffordern, zum König zu gehen und ihn um Gnade anzuflehen, um bei ihm etwas für ihr Volk zu erreichen. Mit dieser Botschaft kehrte Hattach zu Esther zurück und berichtete ihr alles. Esther befahl Hattach, noch einmal zu Mordechai zu gehen und ihm Folgendes auszurichten. Alle Höflinge des Königs und alle Bewohner des Königreiches wissen, dass jeder, der ohne Einladung im Innenhof vor dem König erscheint, nach dem Gesetz dem Tode geweiht ist. Es sei denn, der König streckt ihm sein goldenes Zepter entgegen. Doch ich bin seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, um zum König hineinzugehen. Diese Nachricht Esthers wurde Mordechai überbracht. Mordechai ließ darauf Esther folgende Antwort überbringen. Glaub nicht, dass du als Einzige von allen Juden mit dem Leben davonkommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Darauf ließ Esther Mordechai antworten. Geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet für mich. 3 Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerinnen und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Dramatisch, was sich da zuträgt. Und was da der Mordechai von der Esther verlangt, unglaublich, ungeheuer. Was sie machen sollte, könnte ihr ein Leben kosten. Aber doch, sie macht es. Was gibt ihr den Mut? Wie geht sie da aufs Ganze, Esther? Erstens einmal, sie lässt sich aufrütteln. Sie lässt sich aufrütteln und stören. Sie hat die Miss Persien Königswahl gewonnen, nachdem sie ein Jahr lang die beste Schönheitspflege bekommen hat und können geniessen. 6 Monate lang mit Myrrhebalsam einmassiert ist sie worden. Und 6 Monate lang mit besonderen Öl und Salbeli eingecremt. Und sie hat zudem die besondere Beachtung genossen vom Haremwächter M. Hegei. Sie hat ihm sehr gut gefallen auch und sie hat die Gunst erworben bei ihm. Und dadurch hat sie noch besonders Essen bekommen. Und er hat alles gemacht, um ihre Schönheit zu vervollkommnen. Sie hat auch 7 Dienerinnen bekommen und hat die beste Wohnung im Harem zugewiesen bekommen. So hat sie sich 1 Jahr lang einfach ganz, ganz gut gehen lassen. Pure Wellness hat sie erleben, wie auf einer Beauty-Farm. Wir müssten heute einen Haufen Geld für das ausgeben, wenn wir das wollen würden. Sie ist verwöhnt worden, bevorzugt behandelt und hat schließlich den Wettbewerb gewonnen. Dann hat sie auch noch alles aus dem Harem mitnehmen in den Palast, was sie sich gewünscht hat. Was will ein junges Mädchen mehr als das? Ein echter Traum wird wahr. In Klammern gesagt, ich bin nicht so sicher, ob es wirklich ein Traum war, mit ganz vielen anderen Frauen den Mann zu teilen und ob es nicht eher auch manchmal ein Albtraum war. Nur von Zeit zu Zeit auch können zu ihrem Mann zu gehen. Aber das ist nur in Klammern. Und was mich jetzt so beeindruckt, obwohl Esther so lange eben sich gut gehen konnte, ihre Stellung als Königin bekommen hat, ist sie nicht eitel geworden. Sie ist nicht bequem geworden und von all dem Reichtum, von all dem Schönen eingenommen worden. Und sie ist auch nicht träge geworden. Sie hat nicht plötzlich vom Boden der Realität abgehoben innerhalb des Königspalastes. Sie bleibt mit beiden Füßen auf dem Boden der Realität. Weiterklicken. Nochmal? Genau. Sie bleibt mit beiden Beinen auf dem Boden. Vielleicht hat ihre eigene Vergangenheit geholfen. Sie hat ja keine Eltern gehabt, ist bei Mordechai aufgewachsen, ist jüdisch erzogen worden. Vielleicht hat ihr das geholfen, auf dem Boden zu bleiben. Wer weiß. Das Zweite, was wir sehen, sie achtet, ehrt und respektiert ihren Pflegevater. Sie lässt sich durch das, was außerhalb der Palastmauer passiert, aufrütteln und stören. Sie hat ihren Adoptivvater nicht vergessen. Ich meine, immerhin ist sie jetzt Königin und müsste eigentlich nichts mehr mit sonst jemandem zu tun haben. Sie ist Königin und hat eine wichtige Stellung. Aber es ist ihr nicht egal, wie es ihrem Adoptivvater geht. Er ist ihr wichtig. Sie möchte, dass er es gut hat. Und sie lässt ihm Kleider bringen. Und nicht nur das, sie lässt auch auf ihn. Auch wenn sie nicht mehr unter seiner Vormundschaft lebt, anerkennt sie immer noch seine Autorität und hat Respekt vor ihm. Er hat sie geprägt. Er hat ihren Wert mitgegeben in der Erziehung. Er hat ihr den jüdischen Glauben gelehrt und somit ein gutes Fundament gelegt. Wo wäre sie ohne ihn heute? Wir wissen es nicht. Aber sie vertraut dem Mordechai. Obwohl das, was er ihr sagt, mega hart tönt. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, dann wird von den Juden, dann wird die Juden von anderer Seite her Befreiung und Rettung zukommen. Du und deine Verwandten aber werden sterben. Also deutsch und deutlich ist er, wenn du uns nicht hilfst, dann gibt es einen anderen Weg. Beziehungsweise, Gott ist nicht angewiesen auf dich. Und das finde ich auch so krass. Wie oft denke ich, ohne mich geht es doch nicht. Ohne mich geht es doch nicht. Wenn ich heute Nachmittag den Zug verpasst hätte, es wäre auch ohne mich gegangen. Ihr hättet selber können Gottesdienst feiern. Aber wie oft denken wir, ohne mich geht es nicht. Es ist eine tiefe Wahrheit. Gott schreibt Geschichte mit seinem Volk, mit dieser Welt. Er schreibt Geschichte und hat immer wieder einen Weg gefunden, zu retten, zu heilen, gut zu machen. Egal, ob die Menschen mitgemacht haben oder nicht, er ist seinen Weg gegangen mit seinem Volk. Er ist der allmächtige Gott, der treu zu seinen Verheißungen steht und er greift immer wieder ein. Dafür möchte er Menschen wie Esther, wie einen Noah, wie einen Daniel oder wie einen Raphael oder wie einen Björn oder wie einen Erhard. Ich sage jetzt die Namen, die ich kenne, gell? Er möchte uns brauchen, alle zusammen. Aber er gibt uns die Freiheit, dabei zu sein oder nicht. Wir können wählen. Er ist nicht angewiesen auf uns, aber er will es mit uns machen. Also die Esther achtet, ehrt, respektiert ihren Pflegevater und hört auf ihn. Das Dritte, die Esther ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sie erkennt das. Mordechai fragt sie, wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie genau die zur Königin geworden bist? Denk doch einmal darüber nach, ob es nicht gerade drum ist. Und wir wissen, die Esther kommt zum Schluss, dass sie jetzt ihre Verantwortung hat und sie wird die wahrnehmen. Und sie ist sich auch der Konsequenzen bewusst, weil sie sagt, komme ich um, dann komme ich eben um. Aufs Ganze gehen für die Esther heisst da, sie lässt sich stören und aufrütteln durch das, was ihr Adoptivvater sagt, was um sie herum passiert. Und bleibt nicht in dem Umfeld, wo sie ist, bequem und träge. Sie nimmt es ernst, was um sie herum passiert. Und sie tut, was sie jetzt richtig ist, auch wenn sie ihr Leben könnte kosten. Und heute meine erste Aufforderung an euch oder an uns alle. Lasst euch stören und aufrütteln durch das, was um euch herum passiert. Vielleicht seht ihr am Arbeitsplatz jemanden oder in der Schule, der ungerecht behandelt wird. Vielleicht habt ihr einen Nachbarn, der traurig ist, weil er eine Partnerin verloren hat. Vielleicht seht ihr überforderte Eltern und könntet mal ihre Kinder hüten, um diesen Eltern Auszeit zu geben. Lasst euch aufrütteln durch das, was um euch herum passiert. Lasst euch stören, lasst euer Herz berühren. Lasst euch nicht abkapseln, irgendwo hinter irgendwelchen Mauern, sondern lasst euer Herz berühren, so wie Jesus sein Herz auch hat berühren lassen. Und das Zweite, lasst euch auch aufrütteln durch das, was Menschen, die euch lieb haben, sagen. Lasst euch ins Leben hineinreden. Lasst euch ein Feedback geben durch Menschen, die euch lieb haben. Vielleicht hört ihr nicht so gern, was sie sagen. Ich weiss nicht, wie es bei der Esther angekommen ist, wo der Mordechai ihr so sagt. Wenn du jetzt nicht hilfst, dann hilft niemand. Ich weiss nicht, wie das bei ihr, dann hilft jemand anderes. Ich weiss nicht, wie das bei ihr angekommen ist. Lasst euch auch reinreden in euer Leben. Kommt raus aus dem gewohnten Denken und Handeln und wagt es, aufs Ganze zu gehen. Kannst weiterklicken. Genau, noch weiter. Im Römer 12, Vers 11 heisst, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Und das Zweite, was ich heute Nachmittag noch sagen möchte, und das kommt vom Leo Bicker, das kommt nicht von mir, umarm den Ort, an dem du bist. Gott ist schon längst da. Genau. Nimm jetzt da, wo du gerade bist, deine Verantwortung wahr. Sei nicht träge und lass nicht Zeit verstreichen, weil du denkst, es kommt vielleicht noch etwas Besseres oder weil du gerade keine Lust hast dazu. Gott, dein Schöpfer, hat so viel Gutes in dich hineingelegt und er wünscht sich, dass das zur vollen Entfaltung kommt. Und zwar gerade heute, im Jetzt. Im Epheser 2, Vers 10 lesen wir, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Für Esther verändert sich der Alltag komplett. Sie hat rauskommen aus ihrer Komfortzone, in dem Moment. Und wie ist sie jetzt das angegangen? Wie hat sie das gepackt? Was mir auffällt, ist, dass Esther nach dem Gespräch mit dem Mordechai nicht einfach zu ihrem Mann, dem König, rennt und bei ihm Bitti-Betti macht, sondern dass sie sich zuerst einmal zurückzieht. Sie zieht sich zurück und bereitet sich seriös vor. Und zu dieser Vorbereitung gehört das Gebet und das Fasten. Sie und alle ihre Dienerinnen, auch die nicht Jüdinnen sind, beten und fasten. 3 Tage und 3 Nächte dauert die Zeit. Ich habe mir dann so überlegt, was würde ich machen nach so einem Gespräch, nach so einem Auftrag, wo mir anvertraut wäre, wie würde ich mich zurückziehen, was würde ich erwarten. Und für mich heisst das, wie einen Rückzug aus dem Alltag machen. Sich Zeit nehmen, vor Gott zu kommen und die Gedanken, die Ideen, wo jetzt so durch den Kopf schwirren nach so einem Gespräch, einmal zu ordnen. Und wie so können zur Ruhe kommen. Es würde ja auch bedeuten, Zweifel, Ängste, Sorgen, vor Gott abzulegen oder ihm herzuschmeissen. Es würde bedeuten, mein Herz bei ihm auszuschütten. Ich würde mir von so einer Zeit Klarheit erhoffen für meinen nächsten Schritt und dass Gott zu mir redet. Und das Zusammensein schliesslich in dem Rückzug aus dem Alltag, das Zusammensein mit Gott, sollte mich ermutigen und stärken, weil ich seine Grösse von Neuem sehe. Es könnte ja auch eine Zeit von der Anbetung, vom Lob und vom Danken sein. So stelle ich mir das vor, wie Esther das gelebt hat, kann ich euch nicht ganz genau sagen. Aber sie zieht sich zurück, sie bereitet sich vor, sie richtet ihr Herz nach Gott aus. Das Dritte, was mir ausfällt bei ihr, sie holt die anderen Juden auch noch mit ins Boot. Sie ruft auf, alle Juden zum Mitfasten und Mitbeten. Und das finde ich auch extrem stark. Esther hat einen schwierigen Weg vor sich und sie bittet, dass die anderen sie unterstützen, dass sie sie durchtragen und für sie einstehen. Und auch da haben wir heute grosse Ressourcen, denke ich. Wir müssen nicht allein bleiben mit unseren Fragen, mit wichtigen Entscheidungen. Wir müssen nicht allein bleiben, wir haben einander. Wenn eine Prüfung ansteht, wenn Partnerwahl, Berufswahl ansteht oder eine Operation, wir müssen nicht allein bleiben mit dem. Wir können jemanden bitten, der mit uns mitkommt, der uns durchträgt, der betet. Wir müssen auch nicht mit dieser Frage allein sein, für was wir berufen sind. Auch da können wir austauschen mit anderen. Oder wenn wir uns fragen, oder wenn ich euch frage, wie kann ich wo am besten für Gott aufs Ganze gehen? Auch mit dieser Frage müsst ihr nicht allein sein. Da könnt ihr zusammen reden. Gottes Familie ist eine riesige Ressource mit viel, viel Potenzial. Teilt eure Gedanken und Fragen mit Freunden, mit Schwestern und Brüdern, die mit Gott unterwegs sind. Teilt sie mit geistlichen Müttern und Vätern, die schon viel Erfahrung haben auf ihrem Weg mit Gott. Das Dritte nach dieser Zeit, oder vielleicht auch während dieser Zeit, wo wir sehen bei der Esther, sie setzt ihren gesunden Menschenverstand ein. Sie braucht ihren Verstand. Sie bereitet sorgfältig vor, wie sie dem König begegnen will. Das lesen wir dann in den folgenden Kapiteln. Die kann ich jetzt nicht alle lesen. Die könnt ihr daheim lesen. Aber was macht sie? Sie bereitet zwei Festmähler, Festessen vor. Und sie holt damit den König genau dort ab, wo er gern ist. Er festet gern, er tut gern seinen Reichtum zur Schau stellen und er hat Alkohol gern. Und sie weiss das und sie tut genau so das alles arrangieren und vorbereiten, sodass der König möglichst in einer guten Stimmung ist. Sie holt ihn dort ab, wo er ist. Mir gefällt, dass Esther nicht einfach kopflos handelt, sondern dass sie ihre Klugheit, mit der Gott sie ausgerüstet hat, nutzt. Und da möchte ich auch uns ermutigen, das zu nutzen, was wir haben, das zu brauchen, was Gott uns geschenkt hat. Wir sind nicht dumme Menschen. Wir sind als Gottes Ebenbild geschaffen. Seine Kreativität, die Fähigkeit, Probleme zu lösen, hat er in uns hineingelegt. Der Spruch, sage Gott nicht, wie groß dein Problem ist, sage deinem Problem, wie groß dein Gott ist, der kann ihm helfen, richtig zu fokussieren. Nicht nur das grosse Problem und alles sehen, sondern unseren grossen Gott zu sehen und dann aus dem heraus mit Kraft weitergehen. Eine letzte Bemerkung, wo ist Gott in dieser ganzen Geschichte? Er wird nie erwähnt im ganzen Buch von der Esther. Und man hat darum gestritten, ob das Buch überhaupt in die Bibel gehört. Gott wird nie erwähnt mit seinem Namen. Und doch sehen wir in der ganzen Geschichte von der Esther, dass er gewirkt hat, dass er schon Sachen eingefädelt hat, dass er Sachen arrangiert hat, ohne dass Menschen etwas dazu tun haben. Zum Beispiel steht der Mordechai im Dienst vom König als Ausländer, als Jude. Der Mordechai deckt eine Verschwörung auf gegen den König und handelt, er rettet ihm das Leben. Dass er zufällig das gehört hat, dass zwei den König umbringen wollen, war es Zufall gewesen? Und Gott hat Esther an Zeiten vom König geführt, bevor der Haman überhaupt das Komplott gegen die Juden geschmiedet hat. Und Esther, sie kommt so eine gute Behandlung über im Königspalast. Sie hat einen Eunuch gehabt, wo ihr Herz gewonnen hat, beziehungsweise wo einfach gut bei ihm da gestanden ist. Mit ihrem Sein, mit ihrer äußeren und inneren Schönheit hat sie sein Herz gewonnen und er hat gut für sie gesorgt. Es hätte auch ein anderer sein können, aber nein, es war jemand, der ihr gut getan hat. Es gibt noch andere Beispiele, sie kommen hier vorzu. Kannst aber dann gleich die nächste Folie. Nein, noch nicht die nächste Folie, warte noch schnell. Man kann sich fragen, ist das alles Zufall? Und ich sage nein, es ist kein Zufall, es ist Gottes Zeitplan. Gott wirkt still und geduldig auch in unserem Leben. Auch wenn wir ihn im Moment nicht sehen oder nicht spüren, er wirkt gleich und er schreibt Geschichte gleich um uns herum. Wir haben unseren Teil dazu zu tun, aber Gott tut seinen Teil auch. Er ist zuerst für uns aufs Ganze gegangen. Er hat Jesus für uns sterben lassen und für unsere Schuld und Sünde. Sollen wir als Antwort denn nicht auch aus Liebe zu ihm aufs Ganze gehen? Sicher muss das nicht so dramatisch sein wie bei der Esther, dass wir gerade müssten, das Leben riskieren. Aber doch fordert es uns raus, in unserem Alltag aufs Ganze zu gehen. Zum Beispiel mich, ich habe ein Beispiel von mir, mich fordert es raus, mich nicht auszuruben und mir bequem machen, sondern immer wieder mich aufrütteln lassen durch das, was um mich herum passiert. Das passt mir nicht immer. Manchmal will ich einfach in Ruhe gelassen werden. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Es ist eine Herausforderung, nicht einfach zu machen, loszurennen, spontan zu reagieren, sondern zuerst still werden. Das ist eine Herausforderung für mich. zur Ruhe kommen, hören, schauen, mit Gott zusammen prüfen, den von Gott geschenkten Verstand einschalten. Dafür fehlt mir manchmal Zeit und Lust. Oder manchmal denke ich halt einfach, ich weiss ja schon, wie es geht und mache. Es ist eine Herausforderung, nicht allein unterwegs zu sein, sondern andere mit ins Boot zu holen. Ich denke nicht zuerst an andere. Jeder von uns ist ein bisschen irgendwo ein Egoist und macht einfach mal. Aber wir dürfen andere ins Boot zu holen. Und es ist eine Herausforderung, andere meine Ideen und Gedanken und Pläne einzubeziehen. Da muss ich manchmal mega über meinen Schatten springen, wenn ich teilen will, was da innen passiert. Es fordert uns raus, aufs Ganze zu gehen. Und heute Nachmittag mache ich euch Mut, wie Tester, wirklich aufs Ganze zu gehen. Und da kannst du jetzt weitermachen. Noch weiter? Genau. Jetzt. Gang aufs Ganze, so wie Tester, lass dich aufrütteln und stören. Lass auf das, was Menschen, die dich lieb haben, sagen. Umarm den Ort, an dem du gerade bist und nimm dort deine Verantwortung wahr. Und bist still, los auf Gott und bereite dich gut vor, wenn es darum geht, einen Schritt zu wagen. Und dann mach den Schritt mit Gott zusammen. Er hat alles schon vorbereitet. Aus dem Philipper 1, Vers 6 möchte ich euch noch die Ermutigung sagen. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Amen. Ich habe euch auch noch ein Kärtchen mit einer bestimmten Absicht verteilt. Und zwar würde ich mir wünschen, dass wir einen Moment einfach ganz still sein können. Vielleicht lassen wir die Folie gerade noch ein bisschen stehen. Und überlegt euch doch für euch, überlegen, was wollt ihr mitnehmen von dem in euren Alltag rein. Ganz einen kurzen Moment, nachher wird die Band nochmal ein Lied anfangen zu spielen und das könnten wir dann vielleicht gemeinsam auch singen dann zum Abschluss, bevor dann der Silvan den Schluss macht. Schreibt den nächsten Schritt auf oder etwas, was euch bewegt und nehmt das mit in eure Woche.